Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria. Vom 22. bis am 24. Juni 2012 war Pater James Maniakal aus Indien in der Schweiz in Dietikon und hat Exerzitien geleitet. Er war bereits schon einige Male in der Schweiz und einige von Ihnen kennen Pater James Maniakal von den Tagungen in Steinen oder in Einsiedeln. Pater James Maniakal ist geweihter katholischer Priester. Er führt Tagungen und Heilungsgottesdienste auf der ganzen Welt durch, leitet Evangelisationsschulen und ist Wegbereiter für Missionen in mehreren Ländern der Dritten Welt, die sich in ihrer Gesamtheit auf die Großzügigkeit vieler Menschen auf der ganzen Welt stützen. 1989 gründete er Charis Bhavan, ein bekanntes Exerzitienzentrum in Kerala, Indien, wo er 6 Jahre als Direktor und Oberster blieb. Heute lebt er in Mermie Bhavan, Bangalore und trägt weiter das Amt der Evangelisation unter Christen und Nichtchristen zugleich, sowohl im Inland wie im Ausland. Es gibt sehr viele Leute, die durch Jesus Christus und sein Wirken geheilt wurden. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Richie. Richie arbeitet seit 12 Jahren als Dolmetscher von Pater James Maniakal. Radio Maria hat Richie und seine Frau Janine zum Interview eingeladen. Ich freue mich heute sehr darüber, Sie hier bei uns auf Sendung begrüßen zu dürfen. Der richtige Name von Richie ist übrigens Ramiro Alonso Ricardo Febres Landaro, aber seine Familie und Freunde nennen ihn Richie. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland und Österreich. Durchs Interview begleite ich Sie, die Andrea Marti. Nun, herzlich willkommen bei Radio Maria.
Vielen herzlichen Dank, Andrea, für die Einladung. Es ist uns eine wirkliche Freude, heute mit dir auf Sendung sein zu dürfen.
Danke, Andrea. Begrüßen möchten wir natürlich auch alle Radio Maria-Zuhörer. Hallo und herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass sich nun alle fest angeschnallt haben für unser spannendes Interview.
Halleluja.
Halleluja. Janine und Richie, erzählt uns doch zuerst etwas über euer Leben, wie ihr aufgewachsen seid und von wo ihr kommt.
Also ich fange mal an. Ich wurde vor fast 30 Jahren in Nürnberg in Deutschland geboren und ich bin in äußerst komplizierten Familienverhältnissen aufgewachsen. Meinen richtigen Vater habe ich nie kennengelernt. Meine Mutter heiratete kurz nach meiner Geburt zum ersten Mal in der evangelischen Kirche. Als ich 2,5 Jahre alt war, ging diese Ehe dann leider in die Brüche und mit 3 Jahren bekam ich einen neuen Stiefvater. Ich war zwar evangelisch getauft, wir hatten aber mit der Kirche oder mit dem Glauben nie was am Hut. Wir gingen nur zu Weihnachten in den Gottesdienst und eigentlich sonst nie in die Kirche. Ich wuchs so als typisches Kind der heutigen Zeit auf, eben sehr materiell gesehen, hatte ich immer mehr, als ich brauchte. Ich wurde mit Kleidung und Spielsachen immer überschüttet. Wir fuhren 3 bis 4 Mal pro Jahr in Urlaub. Aber innerhalb der Familie fand ich nie die Geborgenheit, die eine Familie eigentlich geben sollte, weil das ja unter den genannten Umständen auch gar nicht möglich war. Wir waren ja eine Patchwork-Familie mit meinem Stiefvater und den Halbgeschwistern, die dann noch nach ein paar Jahren geboren wurden. Und so fühlte ich mich oft allein, ich fühlte mich als Außenseiterin und abgelehnt. Und bis in meine Jugend hinein versuchte ich diese Gefühle immer mit materiellen Gütern und Vergnügungen zu verdrängen, wie das auch viele andere heutzutage sicherlich tun. Bitte verstehe mich nicht falsch. Also ich bin sicher, dass meine Familie mit allen Mitteln versucht hat, mir die beste Kindheit und Erziehung zu bieten. Und ich bin ihnen dafür auch sehr dankbar. Ich hatte wirklich alles. Also ich hatte materiell gesehen wirklich alles, aber eben nicht die Sicherheit, die Liebe und die Geborgenheit, die man durch eine Erziehung im christlichen Glauben eigentlich bekommt.
Meine Biografie ist da der krasse Gegensatz zum Lebenslauf meiner Frau. Als Kind eines revolutionären Vaters und der jüngsten Tochter eines damals in Peru sehr angesehenen Arztes kam es zu gravierenden Konflikten in der Ehe meiner Eltern, auch in der ganzen Familie. Mein Vater verließ meine Mutter, als ich 3 Jahre alt war, und er machte einen Plan, um mich von meiner Mutter zu trennen. Diesen Plan konnte er aber dann schließlich nie umsetzen, weil wir dann nach Europa geflohen sind. Hier in Europa lebte ich in Spanien, England, Portugal, Frankreich und Deutschland. Ich spreche 4 Sprachen fließend. Wir waren zeitweise obdachlos und wir haben auch mal wie Millionäre gelebt. Ich habe Medizin studiert und wie ich immer zu sagen pflege. Ich habe in meinem Leben auf Müllbergen gespielt und im Londoner Ritz Hotel gegessen. Die Müllberge haben da mehr Spaß gemacht, aber im Ritz hat es dann besser gerochen.
Und welche Gotteserfahrungen und Erkenntnisse habt ihr als Jugendliche gemacht, Janine und Ricci?
Also die Frage ist hier, wie man nun Gotteserfahrung definiert. Rückblickend, wenn ich meinen Lebenslauf ansehe, so war das eine einzige, riesige Gotteserfahrung. Ich sehe es als Wunder jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue und sehe, dass ich noch am Leben bin.
Also bei mir war es so, als ich 13 Jahre alt war, hat sich meine Mutter von meinem damaligen Stiefvater getrennt. Also sie war dann, also seit ich 3 bis 13 Jahre war, war sie 10 Jahre mit ihm verheiratet. Und in der Zeit haben wir angefangen, gemeinsam nach dem wahren Sinn des Lebens zu suchen. Und das war jetzt nicht wirklich eine Gotteserfahrung, aber es war wohl das erste Mal, wo mir bewusst wurde, dass es irgendetwas Höheres geben muss. Und also dass es einfach einen höheren Sinn im Leben geben muss. Aber jetzt so direkt als Gotteserfahrung kann ich es nicht bezeichnen.
Ich möchte da noch unbedingt hinzufügen. Während meines Lebens gab es mehrere Augenblicke, bei denen ich mit der spirituellen Dimension des Menschenseins konfrontiert wurde. Wie jeder andere Mensch, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, ganz egal, ob tiefgläubiger Mensch oder ob es ein strikter Atheist ist, der noch niemals eine spirituelle Erfahrung gemacht hätte. Es gehört zum Menschenleben dazu. Vielleicht war es nur ein Augenblick, in dem man vielleicht einer besonderen Gefahr entkam. Viele denken da zum Beispiel, da muss ich aber den Schutzengel gehabt haben. Oder vielleicht war es ein Traum, wie ein geliebter Mensch Abschied nimmt am Tag seines Dahinscheidens. Es gibt eine unleugbare spirituelle Dimension, eine unsichtbare Seite zum menschlichen Dasein. Nur wird sie heutzutage seitens unserer Gesellschaft zumeist belächelt, unterdrückt oder verdrängt.
Und wann war eure erste Begegnung mit Gott?
Das war bei mir, bei meinen ersten katholisch-charismatischen Exerzitien mit Pater James Maniakal. Das war im Jahr 2001 und ich war damals noch evangelisch und ich hatte wirklich keine Ahnung vom katholischen Glauben. Ich wusste auch nicht, was Exerzitien waren und ich bin einfach aus Neugierde hingefahren und ich war damals 18 Jahre alt und war natürlich neugierig auf alles. Und dort wurde ich eben schon während der ersten Heiligen Messe sehr tief im Herzen von Gottes Gegenwart berührt. Ich wusste damals noch nicht, dass es Gottes Gegenwart ist, aber ich wurde sehr, sehr berührt und ich musste auch weinen. Und dann in den nächsten Tagen hat Vater James viele Vorträge gehalten und ich habe sehr viel über Jesus Christus und den katholischen Glauben erfahren. Und ich habe gemerkt, vor allem während der Heiligen Messe, während der Anbetung und auch während der Beichte, ich bin dann auch zum ersten Mal beichten gegangen, dass Jesus wirklich eine Person ist, dass er heute lebt und ja, dass er mich ruft und dass er in mein Leben kommen will.
Das erste Mal, dass mir Gott begegnete, ist für mich ein absolut durch und durch unvergessliches Ereignis. Das war im Jahr 2000 bei den Exerzitien von Pater James Maniakal. Meine Mutter wurde von einer multiplen Sklerose geheilt während der Heiligen Messe und bei der Anbetung. Und sie versuchte mir das am Telefon zu vermitteln. Ich war damals in den USA und sie hat mich dann kurz oder lang dazu gezwungen, zu den Exerzitien von Pater James zu gehen. Und dort begegnete ich zum ersten Mal dem Herrn und seinem Werken. Ich habe dort erlebt, wie, also sage und schreibe, hunderte von Menschen von einer Fülle von Erkrankungen geheilt wurden, von Schnupfen bis Krebs.
Ricci, ich habe immer noch diese Geschichte, als du erzählt hast von deiner Mutter, sie dich gefragt hat, schenke mir 4 Tage von deinem Leben. Kannst du noch etwas dazu erzählen?
Gerne. Also wie gesagt, ich war in den USA. Ich habe damals meine Formulatur gemacht, habe Medizin studiert und ich habe einen Anruf bekommen und sie sagte mir, meine Mutter sagte mir einfach nur ganz knapp, Ricci, ich bin geheilt. Und ich dachte, sie meint da einen Schnupfen oder eine Grippe oder sowas. Und ich habe sie gefragt, ja, hast du Husten gehabt oder hast du einen Schnupfen gehabt? Und sie sagte, nein, Richie, ich bin von meiner Multiple Sklerose geheilt. Jesus hat mich geheilt. Und in dem Augenblick sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen, weil es heißt ja überall, wer an Gott glaubt, hat eine Neurose oder göttliches Erleben oder mystische, ekstatische Erfahrungen sind Ausdruck einer psychischen Krankheit und all solche Geschichten, die man in den Unis lernt. Und deshalb sagte ich, ja, pass mal auf, Mama, ich komme bald nach Deutschland zurück und dann gehen wir gemeinsam zu einem guten Psychiater und dann wird alles wieder gut. Und da sagte ich meiner Mutter, nein, nein, du verstehst mich nicht. Ich war auf Exerzitien mit dem Pater James Manyakai. Das ist ein katholischer Priester aus Indien und er hat das Charisma der Heilung. Und Jesus Christus hat mich geheilt und ich will, dass du auch kommst. Und ich sagte, gut, ich meine, bitte lass mich da aus dem Ganzen raus. Ich meine, wenn da irgendwo ein Guru ist, will ich mit dem nichts zu tun haben. Und ich werde sicherlich nicht kommen. Und sie sagte mir dann, wenn du nicht kommst, dann sperre ich deine Kreditkarten. Und ich sagte ihr, wenn das würdest du sowieso nicht machen, weil du mich viel zu sehr liebst. Und wir haben dann aufgelegt und ich bin essen gegangen und es ging nicht. Ich bezahlen wollte, ich konnte nicht bezahlen. Die Kreditkarten gingen nicht mehr. Und woraufhin ich meine Mutter wutentbrannt angerufen habe und habe ihr gesagt, pass mal auf, also mir ist es egal, ob du die Kreditkarten sperrst. Ich kann mich hier irgendeine illegale Arbeit in den USA suchen und dann siehst du mich nie wieder. Du musst dich entscheiden zwischen mir und deinem Gott. Also ich bin nicht bereit, das zu dulden, dass du da also bei der Kirche bleibst, wo es sowieso überwiegend nur Rentner gibt, da bist du viel zu jung dafür und du solltest deine Zeit mit dem, also nicht mit dem Glauben verschwenden. Und das, was mich in dem Augenblick sehr überrascht hat, ist, dass sie mich nicht angeschrien hat. Sie hat volle Liebe mit mir gesprochen und sie sagte mir, Richie, ich bin deine Mutter und ich habe mein ganzes Leben lang versucht, dir all deine Wünsche zu erfüllen und dass all deine Träume wahr werden, aus dir einen Menschen des Guten zu machen. Ich habe dir all meine Liebe geschenkt und ich habe immer für dich gelebt. Das Einzige, worum ich dich bitte, ist, dass du mir 4 Tage deines Lebens schenkst, um auf die Exerzitien zu gehen. Bitte, bitte, bitte schenke mir nur 4 Tage deines Lebens. Und wir Kinder, in Anführungsstrichen, haben eine Schwäche. Und diese Schwäche ist die Liebe unserer Eltern. Wenn unsere Eltern mit wirklicher, wahrhaftiger Liebe uns um irgendwas bitten, dann können wir nicht Nein sagen. Und ich konnte nicht Nein sagen. Wie soll ich da Nein sagen? Sie hatte wirklich mein ganzes Leben quasi mir geschenkt und auch mein Studium und alles, was ich hatte. Und das Einzige, was sie von mir wollte, waren 4 Tage. Und sie sagte mir auch, wenn du nach den 4 Tagen mich nicht mehr sehen willst oder in die USA reisen möchtest, egal was du willst, ja, das kannst du machen. Aber schenke mir bitte nur diese 4 Tage. Und so bin ich auch zu den Exerzitien gekommen.
Und dann hast du diese Gotteserfahrungen gemacht.
Und dann habe ich sehr intensive Gotteserfahrungen gemacht. Sehr intensive Gotteserfahrungen. Ich meine, das denke ich würde, wenn ich das alles im Einzelnen aufführen würde, dass den Rahmen jetzt, den zeitlichen Rahmen des Interviews bei weitem sprengen.
Was mich noch interessieren würde, Janine, du hast gesagt, die ersten katholischen charismatischen Exerzitien hast du besucht bei Pater James Maniacal. Wie bist du überhaupt auf diese Exerzitien gekommen?
Ja, das war ganz lustig. Also ich war, gibt es ein bisschen eine Vorgeschichte dazu natürlich, wie bei jedem wahrscheinlich. Ich war ein Jahr in Amerika, als ich 16 war, 16 bis 17, und in der Zeit hat sich bei meiner Mutter einiges getan. Also ich war immer sehr eng mit meiner Mutter. Wir waren eigentlich beste Freundinnen. Und sie ist in der Zeit, hat sie angefangen, sehr oft nach Heroldsbach zu fahren. Das ist ein Wallfahrtsort in Deutschland, in der Nähe von Forchheim, Bamberg. Und dort hat sie Leute kennengelernt, die ihr einen Prospekt gegeben haben von einem Exerzitienhaus in Schwäbisch Gmünd, dem Exerzitienhaus von Pater Burb. Und dort waren eben Exerzitien aufgelistet und die Leute haben ihr gesagt, du schick doch mal deine Tochter da zu charismatischen Exerzitien, das ist der Pater James, der ist super und da soll sie doch mal hingehen. Und da stand halt in dem Prospekt nur Jugendexerzitien mit Pater James Maniakal und meine Mama hat mich gefragt, ob ich da hin will und dann habe ich gleich gesagt, ja, bin neugierig, ich fahre hin, kannst mich gerne anmelden. Ich dachte erst, weil der Pater James heißt, dass er vielleicht aus England kommt oder so. Ich habe echt keine Ahnung gehabt. Ich war voll überrascht, dass ich dann dort war und ich habe dann einen indischen Priester gesehen, voll groß und stark und so und ich war dann richtig baff und ja, und so ist es eigentlich gekommen. Also so durch verschiedene, ja, Wege, wie der Herr das immer so einflechtet, eigentlich durch andere Leute, die eben den Tipp gegeben haben. Ja.
Janine und Ricci, gab es Konsequenzen nach den ersten Gottesbegegnungen?
Absolut. Also wenn wir zum Beispiel an den schönsten Tag unseres Lebens denken, vielleicht war es eine Geburtstagsfeier oder die Rückkehr eines geliebten Menschen aus einer langen Reise oder die eigene Hochzeit oder die Geburt eines Kindes, ganz egal. Diese Erinnerung ist und bleibt nur eine schöne Erinnerung. Ein paar verblasste Eindrücke, Bilder, Stimmen, Gefühle. Wenn uns Christus begegnet, weigert er sich, nur als Erinnerung zu bleiben. Er wird zu unserer neuen Wirklichkeit, zu unserem immerwährenden Heute, zu unserem Hier und Jetzt.
Ja, bei mir war das so, also ich habe Jesus wirklich bei meinen ersten Exerzitien so intensiv kennengelernt, dass ich mich wirklich in ihn verliebt habe. Und er hat alle meine Sehnsüchte erfüllt, er hat mir die Liebe und die Geborgenheit gegeben, nach der ich mich so lange gesehnt hatte. Und ich war wirklich zu Hause angekommen. Und dann habe ich beschlossen, katholisch zu werden, ich habe beschlossen, mein ganzes Leben zu ändern und ich wollte nur noch für ihn leben und ich wollte ihn wirklich zum Mittelpunkt meines Lebens machen und dementsprechend alles aufhören und hinter mir lassen, was mich daran hinderte.
Ich habe mein ganzes Leben verändert. Ich habe all meine CDs, DVDs, Zeitschriften weggeworfen, gar mein Freundeskreis gewechselt. Hintergrund dafür ist, heutzutage in den Medien wird sehr viel gegen die Kirche aufgestachelt. Und wenn man in sein möchte, wenn man cool sein möchte, wenn man irgendwie Musik, also die Musik, die man hört, das muss irgendwie alles gegen die Kirche sein. Es muss sich immer um die Sünde drehen. Die Musik, da geht es um Ehebruch, da geht es um vorherigen Geschlechtsverkehr. Bei der Musik geht es um Drogen, um Verbrechen, Kriminalität. Genauso bei den ganzen Filmen heutzutage. Es gibt kaum noch einfach saubere, reine Filme. Es gibt dafür auch psychologische Hintergründe, also wie die Filmindustrie jetzt in Hollywood und in den Vereinigten Staaten funktioniert und wie sie dann bewusst auch Menschen dazu versuchen dazu zu führen, dass sie wieder die Filme von dem gleichen Unternehmen anschauen und solche Geschichten. Aber ich habe das alles weggeworfen, meine CDs, meine DVDs, auch all die esoterische Zeitschriften, das habe ich alles weggeworfen. Ich war zuvor in der Esoterik verwickelt und ich habe mich davon aber deutlich distanziert. Ich habe mich damals auch für so Alternativmedizin interessiert, für andere Therapien und Heilungsmethoden wie Akupunktur und Akupressur und Reiki, Homöopathie. Ich habe mich von all dem deutlich distanziert. Ich habe meine ganzen Materialien weggeworfen, weil ich wusste, dass es für mich in meinem Leben nur einen Gott, nur eine Spiritualität geben kann. Das ist Jesus der Herr und seine Kirche, die römisch-katholische Kirche. Das ist die Kirche, die er persönlich vor 2000 Jahren gegründet hat, rein historisch.
Janine und Ricci, könnt ihr etwas darüber erzählen, wie ihr euch überhaupt getroffen habt?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war ganz lustig auf der Raststation Holledau auf der A9. Voll romantisch, gell? in der Nähe von München. Und wir wollten eigentlich eine Gebetsgruppe für Jugendliche gründen. So haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann haben wir ein Picknick gemacht und so haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Ja.
Also ihr seid bereits zusammen unterwegs gewesen in Bezug auf die Gründung dieser Gebetsgruppe?
Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben uns überhaupt nicht vorher gekannt. Wir haben nur, also wir sind eigentlich durch Richies Mama zusammen organisiert worden sozusagen. Sie hat uns beide angerufen und hat gesagt, wir sollen uns treffen und mal gucken, ob wir nicht eine Gebetsgruppe gründen können. Es sollten eigentlich noch mehr Leute zu diesem ersten Treffen kommen, aber aus irgendeinem Grund konnten die alle nicht an dem Tag und dann haben einfach nur wir zwei uns getroffen, um zu besprechen, wie wir jetzt eine Gebetsgruppe planen können. Und dann, also das war auch nur dieser eine Tag und ja, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen.
So schön. Und aus der Gebetsgruppe gab es dann eine wunderschöne Familie. Wie groß ist jetzt eure Familie?
Wir haben jetzt 5 Kinder. Unser letztes Baby ist am 10. Juni 2012 geboren worden und wir haben auch ein Baby im Himmel.
Und ja, was ist euer Lieblingsspiel von den Kindern?
Also ob es unser Lieblingsspiel ist, weiß ich nicht, aber das Lieblingsspiel der Kinder ist es, auf Papa rumzuklettern. Papa muss immer herhalten, Papa ist besser als jede Spielwiese, Papa ist besser als jeder Rummelplatz, ja, auf Papa rumklettern. Und auf seinem Bauch rumspringen.
Sicher sehr anstrengend mit einigen Kindern.
Ja, man muss sich fit halten, ne? Um da von den ganzen Kindern nicht erdrückt zu werden. Das geht schon, aber ich meine, ich sehe es schon als meine Aufgabe an, mich für meinen Kindern also vollkommen zur Verfügung stellen zu können in dieser Hinsicht.
Jetzt, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Glauben und Gott gemacht? Könnt ihr etwas darüber erzählen?
Ich denke ganz ehrlich, dass wir jetzt beide wochenlang erzählen könnten, über alle die Erfahrungen, die wir mit dem Herrn gemacht haben. Da könnten wir 20 und 30 Interviews hören. Ich denke, dass sich unser Leben mit dem Herrn mit einem Bibelvers sehr gut beschreiben lässt. Und zwar, das ist der Vers Johannes Kapitel 4, Vers 23. Ich lese mal ganz kurz vor. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir lieben Jesus und wir halten seine Gebote. Er wiederum lebt mit uns. Er ist der Mittelpunkt unserer Familie. Wenn wir krank sind, heilt er uns. Wenn wir Probleme haben, löst er sie. Und wenn er sie nicht löst oder uns nicht heilt, dann sind wir dankbar, unser Leid mit seinem Leid am Kreuz vereinen zu können.
Pater James Maniakal sagt auch, dass man täglich die Eucharistiefeier besuchen sollte. Lebt ihr danach?
Also ich möchte nicht, dass man Pater James falsch versteht. Also er gibt nicht konkret eine Anweisung, dass man täglich in die Heilige Messe gehen muss. Aber er betont, dass der tägliche Besuch der Heiligen Messe sehr zu empfehlen ist. Und ja, wir gehen jeden Tag in die Heilige Messe. Und das machen wir auch schon seit über 10 Jahren so. Das war auch schon, bevor wir verheiratet waren, so, dass jeder von uns täglich in die Messe gegangen ist. Und am Anfang war das sicherlich, weil Pater James uns das nahegelegt hat. Und mittlerweile ist es aber für uns völlig undenkbar, dass wir einen Tag verpassen, in die Heilige Messe zu gehen oder dass wir nicht jeden Tag in die Heilige Messe gehen.
Um das verstehen zu können, muss man wissen, was in der Heiligen Messe im katholischen Gottesdienst passiert. Im Sakrament der Eucharistie wird der Tod und die Auferstehung Christi konkret und real gegenwärtig. Das Brot wird zum Leib, zum Fleisch Christi, der Wein wird zu seinem Blut. Die Frage ist, wenn du heute erfahren würdest, dass Jesus Christus, der Nazaräer, in deiner Nähe gekreuzigt wird, würdest du hingehen? Es gibt Menschen, die heute an diesem Tag ihr Leben riskieren werden, um die Heilige Messe besuchen zu können. Wir brauchen gar nicht weit zu schauen. Der Nahe Osten ist nur 3 Stunden entfernt mit dem Flugzeug. Ich kenne Menschen, die heute ihr Leben aufs Spiel setzen, um Christus in der Eucharistie empfangen zu können. Und sie machen das nicht, weil sie dumm, fanatisch oder verstockt sind. Sie machen das, weil sie Christus lieben, weil er sein Leben für uns hingegeben hat, weil sich das lohnt. Wenn er für uns starb, sollten wir diese Liebe denn nicht erwidern. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel. Wir hatten folgende Situation. Janine und ich, wir waren zusammen mit allen Kindern auf Exerzitien. Das war, ich denke, in Gosheim war das, vor 2 Jahren. Ich musste übersetzen, Jenny musste die Musik machen, den Lobpreis. Und die Kinder sind erkrankt. Sie haben an dem Tag, an dem Freitag, eins nach dem anderen, alle 40 Fieber entwickelt und ihre Kehle war fast ganz zugeschwollen, so dass sie nur noch ganz wenig trinken konnten. Sie konnten also nicht einmal mehr die Medikamente schlucken. Und ich sagte Janine ganz deutlich, guck mal, ich denke, dass ich an die Grenzen von dem geraten bin, was ich als Arzt jetzt in einem ambulanten Setting für die Kinder tun kann. Wir werden jetzt mit den Kindern ins Krankenhaus gehen müssen. Und das sagte mir Janine, lass uns erstmal die Heilige Messe da übersetzen und die Heilige Messe feiern, da teilnehmen, die Musik machen und nach der Heiligen Messe können wir dann ins Krankenhaus. Sagte ich, okay. Die Heilige Messe hat nicht allzu lange gedauert. Wir haben da in der Heiligen Messe nie um die Heilung unserer Kinder gebeten. Wir haben nicht gesagt, oh Herr, bitte mach, dass wir nicht ins Krankenhaus müssen oder sonst was. Sondern ganz normal, ich habe da übersetzt, Janine hat die Musik gemacht und dann zum Eucharistieempfang sind wir mit den Kindern vorgegangen, damit der Priester so ein kleines Kreuz in den Kindern auf die Stirn macht. Nach der Heiligen Messe bin ich dann hinter die Bühne gegangen und die Kinder waren gesund. Der Fieber war weg, ist auch nicht mehr zurückgekommen. Es war einfach alles weg. Und das ist, wo ich sage, der Herr lebt mit uns. Er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Anliegen, er weiß, wann wir ihn brauchen und er kümmert sich um uns, er ist da.
Janine Ricci, was denkt ihr, was ist entscheidend für ein schönes christliches Familienleben?
Ich glaube, ein zentraler Leitsatz für jede Familie ist, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. Das Reich Gottes ist aber nicht Speise und Trank, sondern Friede, Freude und Rechtschaffenheit im Heiligen Geist. Das ist Römer Kapitel 14, Vers 7. Und das ist der Leitsatz unserer Familie. Unsere Familie ist fest gegründet auf die tägliche Heilige Messe und auf das tägliche Familiengebet.
Ich denke, dass die Kinder sehr viel Heilung, sehr viel Kraft, sehr viel Segnung empfangen. Jedes einzelne Mal, dass der gleiche Priester, der Leib und Blut Christi in seinen Händen gehalten hat, wenn dieser Priester die Kinder mit seinen Händen berührt und ihnen ein Kreuzchen auf die Stirn macht. Das sehe ich als Segen für unsere Kinder. Wir reden jeden Tag offen und ehrlich miteinander. Wir bitten uns gegenseitig um Vergebung, wenn wir denken, dass wir einander verletzt haben. Wir bitten Gott um Vergebung dafür, dass wir uns gegenseitig verletzt haben. Und wir beten füreinander, damit Gott uns jeden Tag vollkommener macht. Wir legen einander die Hände auf und bitten um den Heiligen Geist. Wir gehen jede 14 Tage zur Beichte. Wir tun unser Bestes, dass in unserem Haus immer das Reich Gottes herrscht.
Es ist auch so, dass wir immer darauf achten, dass unser Haus rein bleibt. Also da, wo wir drin wohnen, dass wir auch keine schlechten Filme haben, dass wir keine schlechten Zeitschriften haben, keine esoterischen Sachen, dass also wirklich nichts in unser Haus reinkommt, was uns irgendwie spirituell negativ beeinflussen könnte. Und diese Sachen, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, ob jetzt irgendwer uns ein Armkettchen schenkt, was irgendwie uns komisch vorkommt oder so für die Kinder. Das wird dann, also wenn wir irgendwelche Zweifel haben, die werden dann einfach sofort entfernt, das wird dann den Kindern auch erklärt und das ist auch was ganz Wichtiges, wo wir auch viel Wert drauf legen.
Wie die Chirurgen, wie schneiden im Gesunden.
Nun, ihr seid auf der ganzen Welt rumgekommen. Gibt es Unterschiede in Bezug auf das Glaubensleben und insbesondere in den Familien auf der Welt?
In den westlichen Ländern haben die Menschen Angst vor Kindern. Ich kann mich erinnern, da war mal so eine kleine Schulklasse, und wir haben den Kindern gefragt, ja, wovor habt ihr denn Angst oder wovor haben denn euren Eltern denn Angst? Wenn wir so eine Frage jetzt in Indien oder in Afrika stellen würden, dann gäbe es Antworten etwa wie Erdbeben, Tiger, Schlangen, wilde Elefanten, Löwen oder Skorpione. Und die Kinder hier in Europa, sagten allen Ernstes, unsere Eltern haben Angst vor Kindern. In den westlichen Ländern haben die Menschen Angst davor, Kinder zu bekommen. Die Scheidungsquoten liegen hier weit über 50%. Die Geburtsrate deutet auf eine etwaige Halbierung der Bevölkerung binnen der nächsten 25 Jahren. Circa 30% der Bevölkerung sind psychisch krank, bei einer Kindesmissbrauchsquote von 15%. Über die europäische Wirtschaft brauchen wir gar nicht erst zu reden. Warum ist denn unsere Zivilisation auf einmal so gebrechlich?
Der Grund ist, denke ich, weil wir Gott aus unserem Leben verdrängen wollen. Die Menschen wollen sich Christus nicht mehr zuwenden, sie wollen nicht mehr nach den Geboten der Kirche leben.
Wollen wir mal Folgendes überlegen. Angenommen, wir sind glücklich verheiratet. Wir essen aus einem Teller. Wir brauchen nur ein Auto, einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine. Wenn wir uns dann trennen, dann brauchen wir doch zwei von allem. Dann brauchen wir zwei Autos, zwei Waschmaschinen, zwei Geschirrspüler. Wie kann ich als Verkäufer dann mehr Gewinn machen, wenn die Leute zusammenbleiben oder wenn sie sich trennen? Überlegen wir mal, welcher Familienstand ist also für die Wirtschaft rentabler? Wir haben heute den größten, schnellsten und effektivsten globalen Medienapparat, den die Geschichte der Menschheit je erlebt hat. Wir stehen vor einem massiven Bevölkerungsrückgang. Warum macht kein Mensch Werbung für die Familie? Warum wird nirgends über die unglaubliche Freude des Familienlebens erzählt? Und da fragen wir uns, wer ist denn die einzige, wirklich die einzige weltweite Institution, die heute noch trotz allem Widerstand für die Familie steht? Wer spricht über die Unauflösbarkeit der Ehe, für die Heiligkeit des Lebens, für die Versöhnung zwischen allen Menschen, besonders in der Familie? Das ist die katholische Kirche. Und ich bin dankbar, dass ich zu dieser Institution gehören darf. Ich bin dankbar, dass, oder wir sind als Familie dankbar und auch stolz darauf, dass wir sagen können, wir gehören zu einer Kirche, die nicht dazu bereit ist zu schweigen, die nicht dazu bereit ist zu lügen, die Wahrheit zu unterlassen, einfach nur, weil die Leute einen Medienwirbel, einen Widerständigen machen. Es ist die logischste Schlussfolgerung. Wenn wir gegen die Kirche sind, dann wollen wir kein heiles Familienleben. Dann sind wir gegen die Botschaften der Kirche. Dann möchten wir unsere Kinder töten. Lieber eher in der Abtreibung dann töten, als dass unsere Familien dann wachsen können. Und dann vergammeln wir lieber in unseren Depressionen, als dass wir über unseren Schatten springen und versuchen zu vergeben und uns zu versöhnen.
Ich denke, der größte Unterschied zwischen Familien auf verschiedenen Erdteilen ist, dass in anderen Erdteilen, besonders in Asien und Afrika und auch Südamerika, die Familien Christus und die Kirche durchaus ernst nehmen und wirklich zentral in ihrem Leben ist und sich viel mehr Familien noch bemühen, ein authentisches christliches Leben zu führen.
Die Menschheit steht gerade am Anfang einer soziokulturellen Revolution unvorstellbaren Ausmaßes. Integrativer Bestandteil dieses Umbruchs wird eine spirituelle Revolution sein. Die säkuläre Gesellschaft ist aktuell äußerst bemüht, eine jegliche Form des Glaubens zu unterdrücken, zu verdrängen, aus den Herzen der Menschen auszulöschen. Nun ist die Spiritualität aber ein existenzielles, menschliches Bedürfnis. Seit Anfang der Geschichte der Menschheit, der Mensch war immer ein spirituelles Wesen. Das glaubenslose Volk hat es noch niemals und wird es niemals geben. Und bisher war eine jede Revolution immer die Folge der Unterdrückung bzw. Verdrängung grundlegender menschlicher Bedürfnisse. Die Menschheit wird die Augen aufmachen und feststellen, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind, weil das die unleugbare Wahrheit ist, die in unseren Herzen, in unserem ganzen Sein festgeschrieben ist.
Danke vielmals. Franz von Sales schreibt im Buch Philothea, wenn ihr Männer wollt, dass euch die Frauen treu sind, dann geht ihnen mit gutem Beispiel voran. Wie ist das bei euch oder bei dir, Richie?
Ich denke, das solltest du am besten Janine fragen.
Um deine Frage mal so blank zu beantworten, wie sie gestellt ist. Ich darf mich wirklich glücklich schätzen und es ist wirklich ein riesiger Segen und eine Freude für mich, dass ich weiß, dass mein Mann mir hundertprozentig treu ist, dass er es immer war und dass er es auch immer bleiben wird. Ich weiß, dass heute nicht viele Frauen diese Sicherheit haben. Und beim Thema Treue sind aber generell beide gefordert, denke ich. Das beruht wirklich auf Gegenseitigkeit. Für eine glückliche Ehe ist Treue die feste Grundbasis. Beide Partner müssen auch schon vor der Hochzeit wissen, dass Treue nie ein Problemthema sein wird. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite darf man aber auch die Bibelstelle im 1. Korintherbrief nicht vergessen. Selbst wenn ein Partner untreu ist, wird er durch den gläubigen treuen Partner geheiligt. Also wir als gläubige Ehepartner können unseren ungläubigen Partner auch heiligen.
Und auch hier müssen wir schauen, wie die Architektur der heutigen Beziehungen, Partnerschaften ist. Die allermeisten Partnerschaften basieren heute auf einer sexuellen Beziehung zwischen zwei Menschen. Wenn diese sexuelle Beziehung eines Tages zur Neige geht, dann lösen sich diese Partnerschaften zu allermeist auf. Und dann suchen sich beide oder sucht die ein oder andere Partei eine neue sexuelle Partnerschaft. In der Kirche, im Christentum, spielt die Sexualität eine untergeordnete Rolle. Warum? Weil die Sexualität in einer Partnerschaft, im menschlichen Leben, nicht die Hauptrolle spielen darf. Es ist eine Nebensache im Grunde genommen. Wir sind keine Tiere. Kern der menschlichen Beziehung ist die Tatsache, dass wir einander lieben können, für was wir sind. Nicht, ob wir jetzt miteinander schlafen oder ob wir jetzt nicht miteinander schlafen. Und die absolute Sicherung, das ist der Anker unserer Beziehung, ist, dass wir einander niemals untreu sein könnten, weil wir dann wussten, dass wir unserem Jesus wehtun. Das heißt, Jesus ist Bestandteil unserer ehelichen Beziehung. Er gehört zu uns. Ich kann jetzt nicht hingehen und mit Janine streiten oder Janine wehtun oder Janine anlügen, ohne das Bewusstsein zu haben, dass ich gerade Jesus wehtue, dass ich Jesus anlüge, dass ich ihn verletze. Und das möchte ich nicht. Und das ist die Ehrfurcht und die Hochachtung, den Respekt, den wir einander entgegenbringen möchten. Und dadurch wächst unsere Liebe.
Neben diesen Ausführungen, was denkt ihr, was ist wichtig auf Bezug den Glauben für ein Paar, Mann und Frau?
Also, es ist natürlich schon mal Grundvoraussetzung des Lebens in den Sakramenten. Also das muss ganz einfach gegeben sein, dass man täglich in die Heilige Messe geht, dass man regelmäßig beichtet. Empfehlenswert ist immer, dass man am gleichen Tag zusammen beichten geht, optimalerweise zusammen beim gleichen Priester oder wie auch immer, dass man sich das so einrichtet, dass man sozusagen gleichzeitig wieder in der Gnade ist. So halten wir das und so ist es eigentlich immer eine schöne Erfahrung, wenn man dann gleichzeitig wieder gereinigt und geduscht ist nach der Beichte.
Es ist wirklich ein Fest, jedes Mal.
Und man verliebt sich dann auch wieder neu ineinander und so. Das ist wirklich eine schöne Erfahrung. Dann ganz wichtig ist natürlich auch das persönliche und das gemeinsame Gebet, wo man immer sich wirklich die Zeit dafür nehmen muss, dass man einfach in der Gnade sein kann, dass man nicht ausflippt mit dem anderen. Im persönlichen Gebet bekommt man die Gnade, seine Schwächen einzuschätzen und seine Schwächen dann auch tagsüber im Griff zu haben und auch nicht am anderen rauszulassen, das ist wirklich ganz wichtig. Und natürlich ist es zentral, dass man sich immer wieder versöhnt, dass man dass die Vergebung wirklich zentral im Eheleben ist, dass man immer wieder aufeinander zugeht, dass man sich immer wieder selbst überwindet, dass man immer wieder auf den anderen zugeht und sich wirklich immer wieder versöhnt und auch um Gnade bittet, dass man vergeben kann. Und so, wenn man das so wirklich lebt und das wirklich einem auch wichtig ist, dann wird Jesus auch zum Mittelpunkt einer jeden Ehe oder Familie. Und es ist vielleicht nicht immer leicht und es ist wirklich auch, manchmal muss man sich wirklich gegen sich selber kämpfen und wirklich sich überwinden, aber so wächst man immer mehr in Jesus, immer mehr in der Gnade, immer mehr zueinander. Und ganz wichtig ist auch die Familienordnung, so wie es in der Bibel steht, im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 21. Das ist die Stelle, wo beschrieben ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist und die Frau sich dem Mann unterordnen soll und dass der Mann auch die Frau lieben soll, so wie Christus die Kirche geliebt hat.
Meine Aufgabe ist es, mich für meine Familie hinzugeben, so wie Christus sich für die Kirche hingegeben hat. Meine Ehefrau ist der wichtigste Mensch meines Lebens. Ich wurde für sie geschaffen und erst nach meiner Frau kommen die Kinder.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Frauen, das passiert wahrscheinlich ganz natürlich, stellen die Kinder an die erste Stelle, weil sie nun mal für die Kinder sorgen müssen, weil sie kochen müssen, waschen und so weiter. Und dann vergessen sie ganz schnell, dass eigentlich der Ehemann vor den Kindern kommt. Und das ist sehr verletzend und das ist für den Ehemann sehr verletzend und das ist auch verkehrt, weil die erste Stelle gehört dem Ehemann eigentlich. Der Ehepartner sollte immer das Antlitz Gottes in unserem Leben sein.
Das braucht sicher auch viel Kraft. Von wo bekommt ihr diese?
Der Kraft schenkt uns der Herr im Gebet und in den Sakramenten. Es gibt auch sehr viele Menschen, die für uns beten und für das, was wir tun. Wir opfern auch oftmals heilige Messen für unsere Anliegen und für unsere Familie auf.
Wie würdet ihr euch verhalten, wenn zum Beispiel ein Kind von euch kein Gehör mehr für Gott hätte?
Puh, schwere Frage. Also das ist für uns, also in unserem konkreten Fall ist es nur sehr, sehr schwer vorstellbar, weil unsere Kinder unser tägliches Beispiel sehen, weil wir wirklich, wir lösen alle Probleme mit dem Glauben, wir lösen alle Konflikte mit unserem Glauben und wir haben Freude an unserem Glauben.
Wir halten uns hier auch fern von negativen Einflüssen in den Medien. Deshalb, wenn es wirklich passieren sollte, müssten wir den Einzelfall genauer bewerten.
Und was würdet ihr machen, wenn ein Kind ein ernsthaftes Problem, wie zum Beispiel in die Drogenwelt, reinkommen würde?
Mich irritiert immer das Wort Kind ein bisschen. Also wenn jetzt heute unsere 7-jährige Tochter in die Drogenwelt abrutschen würde, gäbe es ein Riesenproblem und die Polizei würde sofort eingeschaltet werden. Unsere Kinder sind sich dessen bewusst, dass jede einzelne ihrer Handlungen sowohl positive wie auch negative Konsequenzen haben kann. Und wenn sie Drogen anrühren, müssen sie mit den allen dazugehörenden Konsequenzen rechnen.
Ja, ich möchte ja auch noch betonen, dass wir hier also über unsere eigenen Kinder sprechen. Wir wissen, wie wir sie erziehen und wie wir mit ihnen umgehen können. Und das wissen Eltern immer. Ja, also gute Eltern kennen ihre Kinder. Und wir können das nicht jetzt ohne weiteres auf andere Familien übertragen, weil andere Familien vielleicht wieder eine ganz andere Familiensituation haben und einen ganz anderen Erziehungsstil und so weiter. Das ist wirklich, jede Familie ist ganz anders. Und vor allem die Drogenabhängigkeit ist jetzt ein sehr vielschichtiges Problem und es muss auch als vielschichtiges Problem behandelt werden, individuell.
Langsam neigen wir uns dem Ende zu unseres Interviews. Janine und Ricci, was könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Maria noch auf den Weg geben?
Habt niemals Angst.
Bleibt stark im Herrn.
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit und betet ohne Unterlass.
Amen.
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 Schnellfragerunde. Lieblingsbuch?
Bibel.
Katechismus.
Lieblingsfilm?
Chariots of Fire. Auf Deutsch heißt es Die Stunde des Sieges.
Bei mir sind es fast alle Pixar-Filme, vor allem aber Oben und Die Unglaublichen.
Lieblingsessen? Lieblingsessen?
Lieblingsessen?
Ja.
Also, ich genieße sehr die indische Gastronomie. Alle unterschiedlichen Arten und Sorten von Curry. Würzig muss es sein.
Ja, also wenn ich jetzt speziell sein darf, dann mag ich sehr, sehr gerne die israelische Küche. Also ich werde nie vergessen, was ich in Jerusalem gegessen habe. Es ist super lecker alles. Diese kleinen Speisen da, das mag ich sehr. Und auch die spanische Küche, ich liebe Tapas, alles, was irgendwie klein ist und zum Probieren, das finde ich super lecker, ja.
Ich danke euch, Ricci und Janine, für eure Zeit und eure spannenden, mitreißenden Ausführungen. Ich wünsche euch und eurer Familie weiterhin viel Gottes Segen und möget ihr auch weiterhin der Heilige Geist im Herzen tragen dürfen und dies auf eures unmittelbare Umfeld und die ganze Welt ausgießen können, damit ihr einfach viele Menschen von seiner göttlichen Liebe erfüllen könnt und in seinem Geiste wirken könnt.
Vielen herzlichen Dank, Andrea. Vielen herzlichen Dank. Wir möchten uns herzlich bei dir, bei Radio Maria bedanken und bei allen Zuhörern für eure Geduld. Danke für das Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart.
Ich sage auch danke und danke, dass ihr uns die Zeit gegeben habt. Ja, betet für uns bitte. Bitte, bitte ganz viel. Wir brauchen unbedingt viel Gebet und ja, wir beten auch für euch.
Wir bleiben im Gebet verbunden.
Danke vielmals. Nun möchte ich wieder zurückgehen zu Radio Maria. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich danke fürs Einschalten und wünsche weiterhin viel Freude bei Radio Maria.